zu unserer Bibelstunde hier. Es ist wieder gut, dass wir zusammenkommen können und auf Gottes Wort hören können. Wir grüßen Sie mit der Losung von heute, eine alttestamentliche Zusage. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird dich nicht verlassen. Solche wunderbaren Zusagen finden wir in seinem Wort und davon hören wir auch heute noch mehr. Und weil es wieder so viel zum Abkündigen gibt, machen wir das wieder am Anfang. Zunächst einmal blicken wir zurück auf die vergangene Woche und sind dankbar für Gottes Segen in diesen reichen Tagen. Und vor uns liegt schon die nächste Einladung. Wir erinnern Sie noch einmal daran. Sie sind eingeladen zu einer Lesung im Rahmen unseres Buchcafés Credo mit Steve Volke. Er ist der Direktor des Kinderhilfswerks Compassion. Er liest aus seinem Buch Der Seelenmacher und das ist ein Buch, das den Blick für die Armut in dieser Welt öffnet. Er kommt am nächsten Freitagabend ins evangelische Gemeindehaus nach Eidlingen. Es finden am Ausgang diese Flyer. Und dann ist nächste Woche natürlich wieder Bibelstunde und dieses Mal kommt Ehepaar Schnitter, sind Sie herzlich eingeladen. Sie werden von Ihren Erfahrungen mit Jesus erzählen und wie das auch in Ihren Liedern zum Ausdruck kommt. Da können wir uns schon drauf freuen. Eine Woche später, am 2.4., gibt es hier nicht nur eine Bibelstunde um 14 Uhr, sondern auch einen Lobpreisabend um 17 Uhr hier im Saal. Sind Sie herzlich eingeladen. Am Ausgang finden Sie auch solche Einladungskärtchen. Dann möchten wir Sie heute schon darauf hinweisen, dass am 6. Mai ein christlicher Pädagogentag stattfindet in Waldorf-Heslach. Draußen finden Sie Flyer und da werden Sie merken, dass auch sehr interessante Seminare und Workshops angeboten werden. Und wenn Sie ihn noch nicht haben, dann nehmen Sie doch gerne unseren neuen Freundesbrief mit. Am Ausgang liegt er auf. Sie finden darin auch Hinweise auf den Start unserer neuen einjährigen Bibelschule für junge Frauen ab 18. Die Bibelschule, die ab 1. September, also ab September diesen Jahres beginnt. Und man kann sich auch schon ab jetzt anmelden. Es ist auch möglich, nur 3 oder 6 oder 9 Monate zu kommen. Nehmen Sie die Flyer mit für sich oder für andere, wo Sie denken, dass dieses Angebot für Sie in Frage kommen. Danke, dass Sie es auch im Gebet mittragen und vorbereiten. Und natürlich noch vieles andere ist in diesem Freundesbrief enthalten, andere Angebote, andere Informationen, Veranstaltungen in unserem Werk. Bibelschule nochmal. So viel mal zu den Abkündigungen. Heute ist ja der Sonntag Oculi und das bedeutet oder ist auch hergenommen aus dem Psalm 25 aus dem Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, Oculi, auf den Herrn blicken. Und da habe ich gedacht, da passt doch das Lied Blicke nur auf Jesus, ein altes Heißlied, in unserem grünen Liederbuch, die Nummer 299. Nummer 299 im grünen Liederbuch. Und wenn wir auf Jesus blicken, dann werden wir entdecken, dass er auch auf uns blickt, dass er seine Augen offen hat, auch über uns und Acht hat auf unsere Wege, für uns sorgt, mit uns geht. Das kommt auch in dem Psalm 34 heute zum Ausdruck. Ich lese einige Verse daraus. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Alle, die auf ihn vertrauen, auf Jesus, was er für uns getan hat, die werden frei von Schuld. Daran denken wir auch in dieser Passionszeit. Und deswegen singen wir noch ein nächstes Lied, was Sie hier an der Leinwand sehen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Im zweiten Vers heißt dann auch: Ich schaue auf den Mann am Kreuz.
Lassen Sie uns noch miteinander beten. Herr Jesus, wir haben durch diese Lieder schon so eine gute Blickrichtung gewiesen bekommen, diesen Blick auf dich, der Einzige, der uns helfen kann. Wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du in unserer Mitte bist nach deiner Verheißung und dass du weißt, was auch jedes Einzelne heute braucht, um gestärkt in diese neue Woche gehen zu können. Danke, dass du reich bist für jedes heute und dass du Reden und Hören segnen willst, dafür danke ich dir. Amen. Haben Sie ein gutes Gedächtnis? Ja? Ich teste es gerade mal. Wer von Ihnen weiß noch, was für ein persönliches Wort er am 8. Januar, sofern er da war, auf diesem Jahresloskärtchen innen bekommen hat? Wissen Sie es noch? Oder waren Sie alle nicht da? Wer war das gerade? Frau Fraß. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schön. Ja, Frau Fraß, also einer unter uns, der ein gutes Gedächtnis hat. Jetzt kommt die nächste Testfrage. Wissen Sie auch noch, was für ein Wort auf der Rückseite dieses Kärtchen stand? Ist jetzt natürlich noch schwerer. Boah, nicht einmal die Schwestern wissen es. Schwester Hanna. Schwester Hanna lacht, Schwester Hanna weiß es. Herr Beisch, ausgezeichnet, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Ja, um den Textabschnitt, in dem dieser Vers steht, es ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt, Jesus soll es heute Nachmittag gehen. Und dort sagt Jesus, und ich lese jetzt aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34 dazu. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt er euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 7 Überschriften wollen uns durch diesen Text begleiten. Und die erste lautet: Das tue ich. Das tue ich. Was tun wir denn? Was sagt uns Jesus hier in diesem Text? Wir sorgen uns sehr oft, stimmt's nicht? Sorgen können ja eine große Last sein. Und vermutlich tragen wir alle solche Lasten mit uns herum. Berechtigte Sorgen, große und kleine Sorgen, uns und andere betreffend, finanzielle Sorgen, vielleicht auch familiäre Sorgen, Sorgen im Blick auf die Zukunft. Unser Alltag ist von handfesten und ganz realen Sorgen erfüllt. Doch ein sorgenbeschwertes Leben ist kein Zeugnis für unseren Glauben und für unser Leben mit Jesus. Sorgen hindern uns, mutig vorwärts zu gehen und Gott ganz zur Verfügung zu stehen. Was aber dann? Gar nichts mehr tun? Alles laufen lassen? Müssen wir als Christen nicht sorglose Leute sein? Jesus spricht hier von den realsten Dingen unseres Lebens, von Nahrung und Kleidung, Dingen, ohne die wir nicht leben können. Das weiß Jesus und es ist heute nicht anders als wie zur Zeit Jesu. Aber der uns das Große ohne unser Zutun gegeben hat, nämlich unser Leben und unseren Leib, sollte der nicht auch für das Kleine sorgen können? Jesus will uns hier eine Wegweisung geben für unsere Haltung gegenüber diesen elementarsten Dingen unseres Lebens. Er will, dass unser Besorgtsein um diese lebensnotwendigen Dinge in die rechte Haltung kommt. Es geht Jesus nicht darum, dass wir keine Vorsorge treffen sollten. Vorsorge ist nötig. Aber er will uns das Sorgenmachen verbieten. Er will uns heraushelfen aus unserem Absorgen. Einige unserer Schwestern sind schon sehr mit unserem Pfingstjugendtreffen beschäftigt. Auch da müssen wir in vieler Hinsicht Vorsorge treffen. Da müssen zum Beispiel die Fleischküchle und die Seidenwürstle bestellt werden. Nicht jetzt schon, aber dann zur rechten Zeit. Und dazu werden die Anmeldezahlen der Teilnehmer zu Rate gezogen und mit den Zahlen des Vorjahres verglichen. Auch die Hallen zum Übernachten müssen gemietet und gerichtet werden. Schlafzelte für die jungen Männer müssen aufgestellt werden. Die Referenten müssen rechtzeitig angefragt werden und noch vieles, vieles andere mehr. Wir können nicht sagen, jetzt lassen wir mal alles auf uns zukommen. Schließlich machen wir es schon viele Jahre. Wir wissen im Grund, wie es geht. Es wird schon alles recht werden. Vorsorge ist nötig. Vorsorge ist nötig auch in Ihrem Alltag. Ob es jetzt Altersvorsorge ist oder Gesundheitsvorsorge oder was auch immer. Aber wir sollen uns nicht durch falsches Sorgen lähmen lassen. Jesus sagt hier, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Essen und Trinken? Ist der Leib nicht mehr als die Kleidung, die er trägt? Jesus will uns hier sagen, selbst um diese lebensnotwendigen Dinge brauchst und kannst du dich nicht sorgen. Wir können im Grunde gar nicht die Sorge dafür übernehmen, weil wir nicht einmal diese elementarsten Dinge im Griff haben. Wie viel weniger die Dinge, die uns darüber hinaus noch Sorge und Angst bereiten. Wir werden hier auch an das Gleichnis vom reichen Kornbauern aus Lukas 12 erinnert. Er hatte auch eine Sorge. Er hatte die Sorge, wie bringe ich mein vieles Korn, meine viele Speise unter. Wir wissen, was er machte. Er sagt zu sich, ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Und Gott sagt darauf zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Auch ihm gilt hier die Frage, ist nicht das Leben mehr als die Speise? Und Jesus fragt weiter, wer unter euch kann seinem Leben auch nur eine Elle, eine Spanne hinzufügen, so sehr er sich auch darum sorgt. Eine Elle ist ungefähr eine Schrittlänge. Wer von euch, sagt Jesus, kann in seinem Leben, in dem es Millionen Schritte gegeben hat, auch nur einen einzigen Schritt weitermachen ohne Gottes Willen, auch wenn er sich noch so darum müht? Aber da ist einer, der das bewerkstelligen kann und in dessen Hand unser Leben ist. Und auf den will uns Jesus hierhin lenken. Und deshalb eine zweite Überschrift. Das habe ich. Ich habe einen himmlischen Vater, der für mich sorgt. Wir haben einen himmlischen Vater, der für uns sorgt. Und er weiß genau, was sein Kind braucht. Er weiß am allerbesten. Er weiß es noch viel, viel besser, als wir es oft selber wissen. Und deshalb darf ich getrost all meine Sorgen und all meine Kümmernisse in seine Hand legen, so wie es in einem Lied heißt, was dich quält und was dir mangelt, das ist ihm doch längst bekannt. Ich kann mit allem zu Jesus gehen. Ich brauche mit meiner Not nicht alleine fertig werden. Wir haben Jesus. Und vor ihm dürfen wir unsere Sorgen ausbreiten, so wie es uns auch der David rät. Wirf deine Last ab, übergib sie doch dem Herrn. Er selber wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er den im Stich, der ihm die Treue hält. Wir dürfen sie an einen guten und liebenden Vater abgeben, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ich denke, viele von uns kennen das Lied von Christoph Zehentner. Bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Das wollen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir haben einen himmlischen Vater, der für uns sorgt und der uns kennt und der immer ansprechbar ist. Jesus hat uns den Weg zu ihm geöffnet. Und jetzt würde ich gern an der Stelle ein Lied mit Ihnen singen, das dieses Thema aufgreift. Sie sehen es gleich vorne an der Leinwand. Sieh die Vögel unterm Himmel, sie sind unbeschwert und frei. Im ERF gibt es doch immer ein Wochenlied. Ich habe gerade gedacht, das wäre doch auch ein Wochenlied für die neue Woche. Lege alle deine Kümmernisse in seine Hand. Ein drittes, das darf ich. Doppelpunkt. Es kommt eigentlich immer ein Doppelpunkt. Ich darf die Größe meines himmlischen Vaters anschauen. Ich darf die Größe meines himmlischen Vaters anschauen. Und wie machen wir das? Was sagt uns Jesus hier? Bitte? Ja, seht euch die Vögel unter dem Himmel an. und die Lilien auf dem Felde. In den kleinen Dingen der Schöpfung dürfen wir die liebevolle Fürsorge und den ganzen Reichtum unseres himmlischen Vaters sehen. Selbst die Vögel, die nicht besorgt sein müssen um Saat und Ernte wie wir Menschen, die nicht arbeiten, die nichts für ihren Unterhalt tun, werden von ihrem himmlischen Vater ernährt. Und nun sagt Jesus, nimm dir ein Beispiel an ihnen. Sie leben ganz aus dem, was ihnen der himmlische Vater an Nahrung jeden Tag gibt. Lebe auch in dieser Abhängigkeit von deinem himmlischen Vater. Schau einfach seine Größe an und vertraue ihm. Er weiß für dich zu sorgen, für heute und für morgen. Und dann betrachtet noch die Lilien auf dem Feld und zieht auch daraus den rechten Schluss. Sie übertreffen in ihrer Schönheit weit den berühmten Salomo in all seiner Pracht. Ich weiß nicht, ob Sie es gewusst haben, mir war es nicht so bewusst, dass die Lilie in Israel eine Ackerblume ist. Und deren Stängel hat man wohl getrocknet, weiß nicht, ob wir es heute noch tun, wahrscheinlich nicht, und hat sie als Brennmaterial verwendet. Gott hat diese Blume mit verschwenderischer Schönheit ausgestattet, mit einer Schönheit, die für eine Ackerblume, die man trocknet und verbrennt, überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Diese Lilien zeugen davon, von der Liebe und Fürsorge und Großzügigkeit unseres Gottes. Kein Mensch kann eine solche Schönheit schaffen. Und nun sagt Jesus hier zweimal, säet, säet. Wir sollen auf den Schöpfer aller Dinge säen, wie groß und wie gewaltig er ist und wie reich in seinem Vermögen und wie verschwenderisch. Auf dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und indem wir ihn anschauen, werden uns unsere Sorgen kleiner und er wird uns größer. Und schließlich darf ich noch etwas. Ich darf wissen, Doppelpunkt. Mitten in dieser herrlichen, großen Schöpfung habe ich und haben wir als Kinder dieses himmlischen Vaters einen besonderen Stand. Jetzt erwarte ich aber wirklich eine Antwort von Ihnen. Bisher habe ich sie ja jetzt öfter selber gegeben. Was haben wir als Kinder unseres himmlischen Vaters für einen besonderen Stand? Das müssen wir wissen. Genau. Gut. Aber noch einmal was. Auch gut. Prima. Wir sind Königskinder. Euer Vater weiß, er sorgt für uns. Lauter richtige Antworten. Bitte? Wir sind Erben. Ich kann gerade sagen, weil ihr seid Erben. Ja, aber noch einmal was. Ihr seid viel mehr wert als Vögel und Lilien. Ihr seid viel mehr wert als alle anderen Geschöpfen, die unser himmlischer Schöpfer geschaffen hat. Und darum ist Gottes Fürsorge für uns auch viel größer als für alle anderen Geschöpfe. Ob uns das immer bewusst ist, wie wertvoll wir für unseren himmlischen Vater sind, dass wir ihm viel mehr wert sind als unsere irdischen Bedürfnisse. Wir sind Gott so wertvoll, dass er uns teuer erkauft hat, mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Damit wir heil werden können und damit wir unvergängliches, ewiges Leben hätten. Und damit erhebt uns Gott auch über alle anderen Geschöpfe. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben und wir dürfen einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Kann ich nun sagen, und es ist mein fünfter Punkt, das brauche ich. Das brauche ich. Mit diesem Herrn will ich leben. Auf ihn will ich mein Leben ungeteilt ausrichten. Das ist mir wichtiger als alles andere. Er soll Vorrang haben in meinem Leben, vor allem anderen. Jesus sagt, das soll eure einzige Sorge sein. Wir kennen Vers 33. Ich denke, die meisten von uns auch auswendig. Und vielleicht sprechen wir ihn jetzt auch gemeinsam. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Auswendig können und es leben sind immer noch zwei verschiedene Dinge, wenigstens bei mir. Und so habe ich mich auch gefragt, lebe ich auch so? Leben wir auch so? Ist unser Leben wirklich ungeteilt auf unseren Herrn ausgerichtet? Früher stand im alten Konfirmandenbuch einmal die Frage, was soll deine vornehmste Sorge sein in deinem Leben? Und die Antwort lautete, dass ich dem Ruf Gottes folge und das Himmelreich gewinne. Wie Christus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Haben wir Jesu Königsherrschaft in unserem Leben angenommen und ist er unsere Gerechtigkeit geworden, dann muss es eigentlich Veränderungen geben in unserem Leben. Beim Trachten, da geht es um die Willensausrichtung unseres Lebens, um unsere Motive. Wohin streben denn unsere Gedanken, wenn sie nicht mit Alltäglichem beschäftigt sind? Oder auch wenn sie mit Alltäglichem beschäftigt sind, unterscheiden sich unsere Ziele von denen, die Menschen haben, denen Jesus nichts bedeutet? Jesus muss hier ja seinen Jüngern in Vers 32 sagen, worüber ihr euch Sorgen macht, nach allen diesen Dingen trachten auch die Heiden. Ihr unterscheidet euch überhaupt nicht von den Heiden. Warum drehen sich denn unsere Sorgen? Vielleicht müssen wir uns auch eingestehen und es vor Gott zugeben. Ich verhalte mich tatsächlich so wie eine oder wie einer, die keinen himmlischen Vater hat. Ich habe den Herrn nicht mehr im Blick, sondern nur noch meine Schwierigkeiten. Ich habe nur noch meine misslichen Umstände vor Augen, nur noch die eigenen deprimierenden Gefühle. Ich könnte es auch ganz kurz sagen, ich habe nur noch mein Elend vor Augen. Ich habe nur noch im Blick, was mir fehlt oder was mir mangelt oder was ich haben möchte. Wenn das so ist, dann darf ich sagen, Herr, ich brauche ganz neu wieder eine Lebensausrichtung auf dich. Ich will den Aufbruch wagen aus meinen vertrauenslosen Sorgen heraus und mich nach deinen Zielen wieder ausstrecken. Hilf mir bitte, dass ich den Blick löse von all dem, was mich von dir wegzieht und dich wieder in den Blick bekomme. Paulus sagt in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Reich Gottes könnten wir auch sagen, Reich Gottes ist da, wo Menschen Gott lieben, wo sie ihn Herr sein lassen in ihrem Leben und wo sie seinen Willen tun möchten. Und ich denke, am besten können wir es an Jesus sehen, was es heißt, nach dem Reich Gottes zu trachten. Für Jesus bedeutete es ganz schlicht, den Willen des Vaters zu tun und ihn dadurch verherrlichen zu wollen. Und in dieses Verlangen möchte er uns mit hineinziehen. Dieses Verlangen möchte er mit uns teilen und deshalb lehrt er uns auch im Vater unser zu beten, geheiligt werde dein Name. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Beim Trachten nach dem Reich Gottes geht es auch um unsere Lebensverbindung mit Gott. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus zuerst. Er und seine Sache soll den Vorrang haben. Aber wie machen wir das im vielerlei unserer Tage? Ist ja gar nicht so einfach. Oswald Chambers setzte die Verbundenheit mit Jesus an die erste Stelle seines Lebens. Es hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Zum Beispiel damit, dass wir uns jeden Tag ganz bewusst eine feste Zeit einplanen zum Lesen unserer Bibel und zum Gebet. Oder dass uns der Besuch des Gottesdienstes oder eines Gebets oder Hauskreises wichtiger ist als andere Dinge, die sich oft so schnell dazwischen drängen wollen. Paulus sagt im Kolosserbrief, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Beim Trachten geht es auch um unsere Liebe zu Gott. Wenn ich ihn liebe, dann ist mir wichtig, dass er sich an meinem Leben freuen kann. Oder um es mit den Worten von Paulus auszudrücken, dann ist mir wichtig, dass ich ihm wohlgefalle. Wenn das unser Trachten ist, dann werden unsere Ziele sich an Gottes Zielen ausrichten. Zum Beispiel darin, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Und dann werden wir auch nicht zuerst auf unseren eigenen Vorteil bedacht sein und schauen, sondern wie es der Paulus in 1. Korinther 10, Vers 33 schreibt, dann werden wir darauf achten, was vielen dient, damit sie gerettet werden. Und diesem Vers geht noch eine Aufforderung voraus. In dieser Aufforderung heißt es, tut alles zur Ehre Gottes. Lebt so, dass ihr für keinen ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für die Gemeinde Gottes. Unsere Ziele an Gottes Zielen ausrichten. Dann wird es auch unser Wunsch sein, dass Reich Gottes gebaut wird, dass noch viele Menschen zu Jesus finden. Und wie wichtig ist da dabei auch, dass wir durch unser Verhalten andere nicht davon abhalten, sich der Gemeinde Gottes, der Gemeinde Jesu anzuschließen. Dass wir so leben, dass unser himmlischer Vater an uns gesehen wird. Wir sind hineingenommen in den Bau des Reiches Gottes auf der ganzen Welt. Auch durch unsere Fürbitte merken wir, in welch einen weiten Horizont wir gestellt sind. Und deshalb noch einmal, trachten heißt, sich jetzt schon ganz füllen zu lassen mit dem ganzen Reichtum dieses herrlichen zukünftigen Reiches Gottes. Ihr könntet eigentlich ein Lied dazwischen singen. Ich habe aber jetzt keins. Hat jemand einen Wunsch? Ein Wunschlied, ein ganz spontanes? Das kommt zum Schluss. 453. Gut. Ich hoffe, Sie können es. Als sechsten Punkt halten wir fest, ich komme nicht zu kurz, wenn er in allem der Erste ist. Ich komme nicht zu kurz, wenn er in allem der Erste ist. Unser natürlicher Mensch denkt absolut nicht so. nichts mehr für mich suchen dürfen, den anderen höher achten als mich selbst, meine Wünsche vielleicht hinten anstellen zu müssen. Da kommt doch ganz schnell die Frage auf, ja, wo bleibt denn ich dann? Denken wir an den Lot. Er wählte ganz eindeutig, als ihm Abraham die Wahl ließ, mit seiner Familie und seinen Tieren entweder nach rechts oder nach links zu ziehen, auf seinen eigenen Vorteil bedacht, die grünen Jordanauen. Jesus sagt, wenn ihr so lebt und zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dann wird euch alles zufallen, worüber ihr euch jetzt Sorgen macht. Dann werden eure leiblichen und eure sonstigen Bedürfnisse eine Hinzufügung Gottes sein. Dann wird euch zufallen, was ihr braucht. Und zwar nicht in dem Sinne von zufällig, sondern weil unser himmlischer Vater weiß, was wir nötig haben. Weil ihm unsere Sorgen und unsere Bedürfnisse nicht unwichtig sind. Elias Schrenk sagt, wenn wir Gottes Sache zu der unsrigen machen, dann macht er unsere zu der seinigen. Er wird uns an dem Ort, wo er uns hingestellt hat, mit dem versorgen, was wir dort brauchen. Er wird es rechtzeitig tun, genau dann, wenn wir es benötigen. Und er wird es zu seiner Ehre tun und zur Verherrlichung seines Namens. Welche Konsequenzen ziehen wir nun aus dem allem, was wir gehört haben? Das will ich. Doppelpunkt. Vertrauen. Das will ich. Vertrauen. Gott schenkt seine Fürsorge denen, die ihm vertrauen. Dabei kann es sein, dass er auch mal Mangel in unserem Leben zulässt, weil er auch damit etwas vorhat. Und dazu wollen wir uns zum Schluss noch ein Beispiel aus dem Alten Testament anschauen. Im Vertrauen und im Gehorsam richtete einst Elia, König Ahab, das Gerichtswort Gottes aus. Es soll in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und danach gibt Gott ihm den Auftrag, geh von hier fort, Elia, und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit. Gott nimmt seinen Knecht aus der Gefahrenzone eines Ahab und seiner Frau Isebel und führt ihn in die Stille. Und dort am Bach Krit ist Elia abgeschnitten. Abgeschnitten von jeglicher Zivilisation und auch von jeglicher menschlichen Gesellschaft. Er hat dort niemand anderen mehr als Gott und die Raben, denen Gott geboten hatte, Elia zu versorgen. Ob wir es ein wenig erahnen können, was für eine Herausforderung das für Elia war? Elia musste lernen, alles von seinem himmlischen Vater zu erwarten und ihm zu vertrauen. Er musste auch lernen, nicht auf seine eigene Kraft und seine eigene Weisheit zu bauen, sondern ganz abhängig zu werden von Gott, von Gottes Zeitplan und von seiner Führung. Jeder Tag bedeutete für Elia nun ein Leben von der Hand in den Mund. Jeder Tag war eine neue Glaubenserprobung. Würden die Raben wiederkommen? Würden sie rechtzeitig kommen? Und was ist, wenn sie nicht kommen? Ein solches Leben entspricht ja überhaupt nicht unseren Vorstellungen. Doch Gott hatte ihm gesagt, geh an diesen Ort, Elia. Da selbst will ich dich versorgen. Ich trage die Verantwortung dafür. Und nach einiger Zeit trocknete auch der Bach Krit aus. Und wieder muss Elia sich aufmachen, diesmal zu einer Witwe. Ihr, sagte Gott ihm, habe ich geboten, dich zu versorgen. merken wir es. Gott zu vertrauen, ist nicht ein für alle Mal abgetan und dann haben wir es in der Tasche. Das wäre schön. Aber unser Vertrauen wird immer wieder neu erprobt und herausgefordert. Elia wird hier herausgefordert, auf Gottes Wort hin einen weiteren Glaubensschritt zu wagen. Und zwar ohne die Erfüllung von Gottes Verheißung im Voraus sehen zu können. Da machte sich Elia auf, ohne Wenn und Aber, und ging nach Zarpat. Und wieder könnten wir sagen, ausgerechnet zu einer Witwe. Und wie sollte er sie finden? Und wie sollte er sie dann als die Richtige erkennen? Und wie sich bald herausstellte, war die Frau in einer so aussichtslosen Lage, dass sie gerade dabei war, für sich und ihren Sohn eine letzte Mahlzeit zu bereiten. Witwen gehörten damals zu den Bedürftigsten im Land und ausgerechnet eine Witwe sollte Elia versorgen. Und in Klammer dazu auch noch eine Heidin, die im Feindesland wohnte. Und was für eine Zumutung musste Elia dieser Frau aussprechen. Backe zuerst mir etwas von deinem letzten Mehl und Öl, das dir noch verblieben ist. Danach kannst du dir und deinem Sohn etwas bereiten. Fürchte dich nicht. Wenn du das tust, wird sich erfüllen, was Gott dir verspricht. Dein Mehlfass und dein Ölkrug sollen nicht leer werden bis zu dem Tag, wo Gott es wieder regnen lässt. Auch diese Frau hier tut einen Glaubensschritt und wagt es, alle eigene Sicherheit loszulassen. Sie gibt Elia ihr letztes Brot. Und das Ergebnis ist überwältigend. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wir kehren noch einmal zurück zu Matthäus 6. Gib mir zuerst, hatte Elia zu dieser Frau gesagt. Gott zuerst. Das könnte auch das Leitmotiv unserer Jesus-Nachfolge sein. Trachte zuerst nach meinem Reich, nach dem, was mir am Herzen liegt, sagt Jesus uns hier. Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Lass mich sorgen, ich weiß, was du brauchst. Dr. Meyer sagt dazu, überlass das Morgen dem Morgen mit Gott. Überlass das Morgen dem Morgen mit Gott. Oder um es mit den Worten eines Liederdichters noch zu sagen, lass den sorgen, der auch morgen Herr ist über Leid und Freud. Wenn wir das verstanden haben und wenn wir das beherzigen, dann sind wir keine zersorgten Leute, sondern dann sind wir versorgte und geborgene Leute. Und als solche lassen Sie uns in die neue Woche miteinander gehen. Ich bete noch zum Schluss. Und Herr Jesus, das möchten wir so von ganzem Herzen sein. Nicht zersorgte Leute, sondern geborgene Leute. Und du weißt, wie oft es bei uns anders ist. Wie oft wir uns Sorgen machen. Unnötige Sorgen, wie wir gerade gehört haben, weil wir es ja gar nicht im Griff haben, was uns Sorgen macht, weil wir durch unsere Sorgen ja gar nichts dran ändern können. Aber danke, Herr, dass wir heute wieder ganz neu auf dich und auf unseren himmlischen Vater ausgerichtet wurden, dass du weißt, was wir brauchen, dass du es am allerbesten weißt, und dass wir mit allem jederzeit zu dir kommen dürfen. Hab so von ganzem Herzen Dank dafür. Und danke, Herr, dass du jetzt auch mit jedem von uns in die neue Woche hineingehst. Amen. Ja, in unserem grünen Liederbuch kommt noch ein Lied, das dieses Thema auch aufgreift, und zwar die Nummer 106. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. 106. Draußen, wenn Sie gern möchten, eine Karte gemacht mit diesen 7 Punkten. Und es gibt auch noch einen kleinen Restbestand von den Jahresloskärtchen. Wer jetzt keins bekommen hat am Jahresanfang und denkt, ha, das wird mich jetzt doch noch eins locken. Es sind ganz wenige, es reicht ganz bestimmt nicht für alle, aber ein paar hat es noch vorne. Aber die anderen Karten, die müssten reichen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einfach eine Woche, in der Sie unseren himmlischen Vater und seine Fürsorge erleben dürfen. Auf Wiedersehen.